Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast, dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Jetzt habt ihr euch bestimmt gerade gefragt, wo Robert ist. Ja, der lässt sich heute entschuldigen, aber keine Sorge, ihr müsst euch jetzt keine 30 Minuten von mir alleine in einem Monolog anhören. Ich bin nämlich heute nicht alleine, ich habe nämlich heute die liebe Julia Hirschwald bei mir. Da bin ich ganz glücklich, weil vor einem Jahr wollten wir das schon mal machen und irgendwie hatte ich dann vergessen nachzufragen oder kamen andere Termine noch dazu. Und jetzt bin ich so happy, dass es doch geklappt hat. Von daher vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Julia. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und hallo.
Magst du dich einmal für unsere Zuhörenden vorstellen und einmal kurz deinen Werdegang beschreiben?
Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin Julia Hirschwald, bin Logopädin und habe 2017 mein Examen als Logopädin abgeschlossen, habe dann noch einen Bachelor und einen Master gemacht und ja, im Anschluss konnte ich nicht genug kriegen, habe jetzt meine Promotion gerade abgeschlossen. Und mein Schwerpunkt liegt in der Dysphagie, also den Schluckstörungen und vor allem bei Menschen mit der Parkinson-Krankheit. Und ja, ich freue mich total, hier zu sein als Gast in einem Podcast. Wir machen, also mit meiner Kollegin und Freundin, mache ich einen Podcast zu Schluckstörungen. Insofern freue ich mich heute sehr, auf der anderen Seite mal zu sitzen.
Eigentlich sollten wir so ein kleines Crossover machen.
Ja.
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du vor kurzem promoviert hast. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Was für ein Meilenstein.
Danke.
Erzähl uns doch einmal ein bisschen über deinen Forschungsschwerpunkt und warum du gerade dieses Thema ausgewählt hast.
Ja, sehr gern. Also es ist ein bisschen gefühlt immer, wenn ich es versuche so zu erklären, ein bisschen andere Art der Promotion oder anderes Thema, als es vielleicht so normal ist. Es ist im Feld der Trials Methodology, also so die Methodik von Studien. Und ohne zu weit auszuholen jetzt, aber so ganz grob geht es darum, dass wir häufig, und das ist gar nicht jetzt mal nur so bei der Dysphagie, bei Parkinson-Krankheit so das Problem, sondern häufig bei Studien, wenn wir systematische Reviews machen, feststellen, boah, es ist total schwierig, die Ergebnisse zu vergleichen, weil irgendwie jeder was anderes misst und andere Messinstrumente benutzt. Und ja, am Ende kann man halt einfach die Ergebnisse nicht vergleichen, weil es so unterschiedliche Sachen sind, die gemessen worden sind. Und deswegen gibt es sowas wie Core Outcome Sets, wurden extra dafür entwickelt, also so ein Minimum an Outcomes, die dann in jeder Studie zu einer bestimmten Erkrankung gemessen werden sollte, sodass man so ein Minimum hat, was man wirklich in allen Studien auch vergleichen kann. Und natürlich, je nachdem, was die Forschungsfrage ist, was das Ziel der Studie ist, kann man auch noch andere Sachen messen. Und ja, das habe ich gemacht für Dysphagietherapie-Studien bei der Parkinson-Krankheit. Also da haben wir ein Core Outcome Set entwickelt.
Ja, das ist schon sehr spannend und du sprichst da ein wirklich wichtiges Thema an, gerade in unseren Therapieberufen, wo ja Forschung noch in den Kinderschuhen so ein bisschen steckt,
Ja.
ist es natürlich wichtig, dass wir dann vielleicht doch Dinge haben, die sich miteinander vergleichen lassen, damit sich die kleine Anzahl an Studien, die wir haben, oh ja, auch wächst, ganz klar, aber damit wir wirklich auch zeigen können und das vergleichbar ist und zeigen können, wie wirksam wir in Zusammenarbeit mit unseren KlientInnen sind.
Ja, genau. Es ist halt immer schön und gut, wenn man so eine tolle Studie hat. Aber Ziel ist es ja, dass wir die ganze Evidenz so zusammenbringen können. Und das geht halt nicht, wenn man irgendwie, wenn der eine halt irgendwie misst, ja, wie schwer sich jemand verschluckt hat und der andere hat halt die Lebensqualität in Bezug zu der Schluckstörung gemessen. Beides wichtig, aber kann man halt jetzt nicht sagen, okay, die eine Therapie ist irgendwie wirksamer als die andere, basierend auf dem, was gemessen worden ist. Und das finde ich ja total spannend, so ein bisschen eine andere Richtung, die, glaube ich, auch relativ neu so bei uns in den Therapieberufen ist. Und häufig ja noch nicht so bekannt ist, sich damit zu beschäftigen, finde ich ja auch total spannend.
Ja, danke auch, dass du es nochmal erklärt hast mit so einem, ja, mit einem Beispiel, dass man weiß, ah ja, deswegen kann man die nicht so gut vergleichen. Und diese zwei verschiedenen Outcomes sagen ja dann nicht, okay, diese Therapie ist besser oder diese Therapie ist besser und deswegen sollte ich das eine machen und das andere nicht. Du hast ja schon erzählt, dass du dich mit Parkinson beschäftigt hast. Das ist ja auch was wir in der Ergotherapie sehr häufig sehen. Und in deiner Forschung hat sich gezeigt, das fand ich wahnsinnig eindrücklich, als du das bei einem Kongress erzählt hattest, dass Angehörige Schluckprobleme von eben den betroffenen KlientInnen oft viel dramatischer wahrnehmen als die Betroffenen selbst. Welche Auswirkungen hatten das auf die Therapieplanung?
Ja, spannende Frage und schwierig so, also genau, das ist also eine große Frage. Also erstmal muss ich, glaube ich, vielleicht noch dazu sagen, dass jetzt das die Ergebnisse von den Angehörigen, also basiert auf einer Online-Umfrage, die wir durchgeführt haben mit Menschen mit Parkinson-Krankheit und den Angehörigen oder pflegenden Angehörigen auch und dann noch Fokusgruppen. Aber das ist eine relativ kleine Stichprobe. Also wir hatten, ich glaube, paar 60 in der Online-Umfrage und dann leider nur 7 in den Fokusgruppen. Aber genau, da kam, oder das, was man vielleicht auch nochmal erstmal so berücksichtigen muss, ist, dass ja, bei Menschen mit Parkinson-Krankheit vor allem diese sensorische Wahrnehmungsstörung eine Herausforderung ist. Und gerade beim Schlucken, was man halt von außen nicht so sehen kann oder auch nicht so direktes Feedback bekommt, irgendwie jetzt man stürzt, weil ja, die Füße nicht mehr ordentlich gehoben werden oder die kleinen Schritte, dass alles langsamer wird. So ist das zwar beim Schlucken auch, aber es läuft halt alles eher so im Verborgenen ab. Das macht es ein bisschen schwieriger und herausfordernder, glaube ich. Und noch dazu kommt, dass wenn Menschen sich mit Parkinson verschlucken, es auch nicht unbedingt jetzt zu so einem Husten immer kommt. Also es ist schon auch häufig, dass es zu stillen Aspirationen kommt, sodass der Hustenreflex ausbleibt und man das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt bemerkt. Was aber natürlich auch sein kann, ist, dass ja, sich Menschen wirklich so verschlucken, dass halt zum Beispiel ein Stück Fleisch irgendwie in die Luftröhre kommt. Und dann in der Regel wird es halt mit der Atmung ja auch schwierig und dann wird schon auch mal ordentlich gehustet, wenn das noch geht. Und ich glaube, diese Momente ja, sind für Angehörige wirklich ja, sehr einprägsam und auch beängstigend, weil man dann daneben sitzt und nicht so recht weiß, was man jetzt tun soll. Und auch wenn es irgendwie so das Heimlichmanöver eben gibt und vielleicht manche das auch kennen, ist das, glaube ich, schon ja was sehr Beängstigendes, wo man dann merkt, okay, so eine Schluckstörung kann halt auch wirklich, wirklich gefährlich werden. Und darin kann man dann letztendlich ja auch ersticken. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, was, was eben bei uns in dieser Online-Umfrage und den Fokusgruppen rauskam, dass die Angst vor dem Ersticken vor allem bei den Angehörigen doch ja, relativ groß ist. Auch bei Menschen mit Parkinson-Krankheit, wenn sie selbst auch so diese Wahrnehmung dafür haben, dass sie eine Schluckstörung haben. Aber ich glaube, dass, ja, das kam so bei rum. Und auch eine Teilnehmende, die eben gesagt hat, dass es total schwierig ist, PflegerInnen zu finden, die die Verantwortung übernehmen, weil sie sagen, ja, sie möchten das nicht, wenn jemand sich verschluckt, irgendwie dann wirklich was in die Luftröhre bekommt und sie wollen nicht dafür verantwortlich sein, dass dann da jemand unter ihren Händen sozusagen erstickt. Ja, das war so ein bisschen die Key Message aus diesem ersten Teil der Studie, dass Angehörige da wirklich eine große Angst vor haben, dass die Betroffenen eben daran ersticken können, ja.
Und das ist ja auch, wenn ich jetzt mal den ergotherapeutischen Weg beschreibe oder betrachte, welche Auswirkungen hat das auf die Therapieplanung, ne, hatte ich dich gefragt.
Sorry, ja,
Also
da war noch ein Teil.
ist gar kein Problem, wenn ich das jetzt auf die Ergotherapie übertrage, ist ja dahingehend auch das Problem, okay, die Angehörigen haben einen Druck und auch sind ständig in Alarmbereitschaft und sie können auch nicht gut abgeben, weil es vielleicht auch niemanden gibt oder wenig Personen gibt, die das machen und können sich dann auch nicht so die Auszeiten holen, um zum Beispiel selbst Re Energie zu tanken oder Ressourcen aufzufüllen, ne?
Ja, absolut. Also genau, also die Auswirkung auf die Therapieplanung oder auch die Therapie selbst ist, glaube ich, zum einen, dass generell bei Menschen mit Parkinson-Krankheit, dass wir total viel daran arbeiten, so an der Wahrnehmung. Also das ja, machen wir auch im Bereich der Stimme, des Sprechens als LogopädInnen. Und genauso ist es, glaube ich, auch fürs Schlucken total wichtig, nur dass es das Feedback beim Sprechen zum Beispiel einfacher ist. Man macht einfach eine Audioaufnahme und spielt das jemandem vor. Das ist ja relativ simpel inzwischen. Beim Schlucken ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber idealerweise können wir dann auch Bild geben, eine Schluckdiagnostik machen und dann halt auch wirklich das Video zeigen oder die Aufnahmen zeigen und dann wirklich sagen, okay, sehen Sie hier das Blaue oder was auch immer man benutzt. Und das geht eben nicht den Weg in die Speiseröhre, wie es normalerweise gehen soll, sondern es geht halt Richtung Luftröhre und das ist gefährlich und dass da eben dann kein Hustenreflex kommt und dass sie das nicht spüren. Also so die Aufklärung ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig. Auf beiden Seiten natürlich die Betroffenen und die Angehörigen einmal zu erklären, was eigentlich passiert. Und dann auch natürlich, ja, wenn das erwünscht ist, die Angehörigen mit ins Boot holen und auch versuchen, so die Essenssituation bestmöglich anzupassen. Ich glaube, das sind so ja, die wichtigsten Aspekte. Also was kann man so direkt tun zu Hause, und natürlich auch das Wissen darüber haben, einfach, ja, was passiert und was kann ich daran ändern.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass bei einigen Zuhörenden vielleicht kam, wie sieht man denn das? Wie kann ich denn das sichtbar machen? Magst du uns da einen kurzen Einblick in die
Ja,
Logo-Diagnostik?
gerne. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Das könnt ihr sonst gerne rausschneiden. Gerade Ende Oktober gab es eine neue Folge, Sendung mit der Maus. Und da
Das
ist,
lassen wir drin.
ja, Sendung mit der Maus mag jeder, ne? Und da ist Christoph, der altbekannte Christoph, tatsächlich, ich glaube, in die HNO in Köln gegangen und wurde dort endoskopiert. Also kann ich sehr empfehlen. Das ist natürlich für Kinder erklärt und runtergebrochen, vereinfacht, aber da sieht man auch so die Bilder wirklich und sieht quasi auch, kann in den Hals von Christoph schauen. Und das, also so die gängigste Methode bei uns in Deutschland ist eigentlich die FES, also die flexible endoskopische Evaluation des Schluckens, wo man mit einem Endoskop durch die Nase geht und dann von oben in den Hals reinschaut. Also da ist ja dann eine kleine Kamera dran und da kann man wirklich live eben zusehen, wie jemand schluckt. Der einzige Nachteil ist, dass man die orale Phase, also wirklich so im Mund halt, nicht so gut beurteilen kann, nur Mini-Aspekte davon. Und wenn geschluckt wird, dann gibt es, wir nennen das Whiteout, also einen Moment, wo es kurz mal weiß ist, weil halt dann alles einmal vor der Kamera zugeht, sozusagen. Aber sonst kann man da eigentlich ganz schön sehen, eben, also zum Beispiel im Speichel, gerade bei Menschen mit Parkinson-Krankheit kann man da auch schon häufig sehen, dass der Speichel irgendwie so am Eingang oder auch schon so Richtung Luftröhre gehen, so wenn das dann so eine belegte Stimme oder ein brodeliger Stimmklang ist, das sieht man dann da ganz gut. Und dann können wir natürlich Flüssigkeiten, Nahrung testen, auch Tabletten, die leider auch öfter mal im Hals dann hängen bleiben und man sich dann irgendwie vorher gewundert hat, ja, warum wirken denn die Medikamente nicht? Und wenn man sich das dann mal anschaut, wohin die geschluckt werden, dann wundert es einen nicht, wenn sie nicht wirken, weil sie einfach gar nicht im Magen ankommen, wo sie ja dann erstmal ihre Wirkung entfalten können. Na, also die FES, kurz abgekürzt, ist eigentlich so das Häufigste. Das kann man halt auch am Patientenbett in der Klinik gut machen. Und sonst gibt es noch die Videofluoroskopie, also den Röntgenbreischluck. Und da werden dann wirklich ja Videoaufnahmen gemacht mit der Röntgentechnik von der Seite in der Regel und aber auch von vorne. Und da kann man dann auch schön ja alles wirklich von den Lippen, also Mundhöhle und Hals. Und man kann natürlich dann auch noch Ösophagus sehen. Ja, das sind so die zwei gängigsten großen bildgebenden Diagnostikinstrumente, die wir haben.
Sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick.
Sehr gern.
Und da hatte ich tatsächlich so einen Augenöffner bei dem Kongress, wo ich dich als erstes einmal sprechen gesehen habe vor einem Jahr, dass eben Tabletten, also da gab es auch einen Film, wo eine Tablette ewig lange irgendwie irgendwo hing und einfach nicht richtig geschluckt wurde und es dann auch gesagt wurde, naja, die löst sich dann da auf, ist aber gar nicht für diesen Platz bestimmt und man denkt sich dann, sag mal, da müssen wir ja noch weiter hochgehen, noch weiter hoch mit der Dosierung und letztendlich liegt es daran gar nicht. Das war mir als Ergo tatsächlich auch gar nicht bewusst.
Ja, das ist dann total der Teufelskreis, ne? Und das ist halt so diese Herausforderung, wenn wir nicht reingucken können. Also nicht immer gibt es die Option oder die Möglichkeit, dass wir auch bildgebende Schluckdiagnostik machen können, was ein großes Problem ist, meiner Meinung nach. Aber wenn wir das eben nicht machen können und man das von außen überhaupt nicht sieht und die liegt dann da so, irgendwo hat sie sich ein schönes Plätzchen im Hals gesucht. Die Menschen spüren das tatsächlich dann auch nicht. Also wenn das bei jemandem Gesunden passieren würde, wir würden husten wie blöde. Aber die spüren das dann leider nicht und dann liegt sie da und können die tatsächliche Wirkung halt nicht entfalten, weil sie nicht bis in den Magen gekommen sind. Ja, das ist dann wirklich ja, schlimm. Vor allem weiß man ja, wie das ist, wenn, oder man kennt so die Konsequenzen, wenn die Medikamente nicht wirken können, dann werden die motorischen Symptome immer schlimmer, dann auch, wird auch häufig das Schlucken ja auch schlechter nochmal. Also ja, so ein Teufelskreis, der dann entstehen kann.
Okay, wir haben jetzt verstanden, Schluckübungen sind wirklich was ganz, ganz arg Wichtiges bei KlientInnen mit Parkinson. Ich hätte doch mal eine Frage, und zwar kommen die relativ frühzeitig vor oder eher im späteren Abschnitt? Jetzt einfach nur noch mal für meine Einordnung, oder ist das von Parkinson-Typ unterschiedlich?
Ja, also früher ist man eher davon ausgegangen, dass sie immer erst so im späteren Verlauf kommen. Inzwischen weiß man, dass die in jedem Stadium auftreten können. Und auch was die Pathophysiologie angeht, ist es teilweise so, dass tatsächlich das Schlucken schon verändert sein kann, bevor tatsächlich so diese typischen motorischen Symptome entstehen, also wie Tremor, Rigor. Also es kann ziemlich früh beginnen, oder halt in jedem möglichen Stadium, umso wichtiger, dass wir ja frühzeitig uns immer nach dem Schlucken erkundigen.
Ja, definitiv. Also, wir haben jetzt mitbekommen, sehr, sehr wichtig. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel Schluckübungen oder habt ihr in der Logo mit demjenigen besprochen und ihr möchtet einfach nicht machen, obwohl sie medizinisch sinnvoll wären. Und auch die Angehörigen drängen da so drauf, weil, ne, das ist das eine, was man machen möchte und das andere eben mit der Angst, mit dem Ersticken und auch das ganze Umfeld, das denkt, oh je, da habe ich echt ein bisschen Bauchweh mit. Hattest du schon zum Beispiel in der Vergangenheit solche Themen und wie würdest du jetzt auch heute mit deinem Wissen damit umgehen und welche Rolle spielt dabei auch das Gespräch mit den Angehörigen?
Ja, ich glaube, das ist ja generell bei uns in den Therapieberufen herausfordernd. Was machen wir, wenn Menschen oder Klientinnen die Übungen so nicht machen wollen? Ich glaube, das erste Problem oder die erste Herausforderung, die wir in der Dysphagietherapie bei Parkinson-Krankheit haben, ist, dass die Re Evidenz jetzt im Vergleich zu anderen Bereichen noch relativ mau ist. Also es gibt zwar schon größere randomisiert kontrollierte Studien, aber wir bräuchten da eigentlich noch mehr, eine bessere Qualität. Noch dazu kommt, dass häufig in diesen Studien die Menschen mit Höhen- und Ja-Stadium 2 und 3 eingeschlossen sind, also eher so eine leichte, mittelschwere Beeinträchtigung und auch in der Regel ohne kognitive Defizite. Das sind dann immer alles so Ausschlusskriterien. Wenn wir aber halt an unsere Praxis denken, wen wir da so sehen und
Allerdings.
genau, dann sind das halt nicht unbedingt die Menschen im Höhen- und Ja-Stadium 2 ohne kognitive Defizite, sondern vielleicht halt 4 und 5, wo dann auch die Kognition noch ein bisschen beeinträchtigt ist. Und das ist schon eine Herausforderung, dass wir dann gegebenenfalls eben entweder nicht ausreichend Evidenz haben oder die Evidenz, die wir haben, gar nicht auf unsere Klientinnen übertragen können oder nicht zweifelsohne übertragen können. Und ja, wenn ich dann irgendwie dann kann ich ja auch nicht sagen, ja, aber es gibt hier zum Beispiel die und die Evidenz oder wir wissen, das funktioniert super. Wenn ich ja gar nicht weiß, ob es wirklich tatsächlich bei dieser Person so gut funktionieren könnte. Was, glaube ich, zum einen wichtig ist, wenn jemand skeptisch ist, was bei Menschen mit Parkinson-Krankheit durchaus der Fall sein kann, und gar nicht mal so, glaube ich, nur beim Schlucken, sondern häufig ja aufgrund dieser Wahrnehmungsstörung das Problem ist, dass die Betroffenen denken, ja, ich habe doch gar kein Problem und ich habe keine Beeinträchtigung, weil bei der Stimme beim Sprechen ist so der, ja, was häufig gesagt wird, dass ja meine Angehörigen hören einfach schlechter. Also meine Partnerin, mein Partner braucht ein Hörgerät, aber ich habe doch kein Problem mit meiner Stimme beim Sprechen. Ich spreche laut genug.
Weil die immer leiser werden. Für die, die
Genau.
jetzt sich da weniger mit
Ja,
auskennen, die reden dann
sorry.
irgendwann ganz, ganz leise, haben aber für sich selber das Gefühl, dass sie laut reden. Und wenn sie dann wieder auf normaler Lautstärke reden, dann haben sie das Gefühl, sie schreien ihre Umgebung an. Und das ist auch etwas, was man dann zum Beispiel wieder trainiert.
Ja, genau. Und genauso, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir dann eben versuchen, idealerweise, wenn wir eine bildgebende Schluckdiagnostik gemacht haben, dann halt zum Beispiel zeigen können, okay, das ist gerade, was hier schief geht und auch aufklären darüber, was passiert, wenn das jetzt häufiger schief geht. Vielleicht hatte schon mal jemand eine Lungenentzündung, dann kann man natürlich sagen, okay, es kann sein, dass diese Lungenentzündung aufgrund der Schluckstörung entstanden ist oder dass es eben passieren kann, dass es, wenn es schlimmer wird, zu einer Lungenentzündung kommt. Ja, und ich glaube, letztendlich ist es natürlich immer eine freie Entscheidung, ob jemand die Übung machen möchte oder nicht. Da würde ich jetzt niemanden zu zwingen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass die Entscheidung eben so getroffen werden kann, dass jemand über alle Informationen verfügt, die er oder sie braucht. Und wenn die Informationen eben vorhanden sind über was ist das Problem, was läuft gerade nicht gut, was sind mögliche Konsequenzen, was kann das für mich bedeuten, auch für die Angehörigen bedeuten? Und wenn dann jemand sagt, ja, aber ich möchte das nicht, mir ist was anderes wichtiger, dann ist das vollkommen in Ordnung. Da ist ja jeder frei in ihrer Entscheidung. Ich glaube, die Angehörigen, würde ich, wenn Sie das wünschen, vielleicht auch in einem separaten Gespräch dann nochmal oder Ihnen es anbieten, ein separates Gespräch zu führen und auch eben darüber aufzuklären, okay, was können Sie denn vielleicht machen, um die Essenssituation zu Hause etwas angenehmer zu gestalten oder vielleicht auch etwas sicherer zu gestalten, ohne jetzt zu sehr einzugreifen. Und ja, letztendlich vielleicht dann auch eben sagen oder nahelegen, dass es letztendlich eine individuelle Entscheidung ist, die jeder für sich selbst treffen muss.
Ich finde dein Eingehen auf die Gesundheitskompetenz etwas ganz, ganz arg Wichtiges, dass wir KlientInnen dazu befähigen, für ihren eigenen Gesundheitsweg zu entscheiden und sie damit mit den nötigen Informationen auszustatten, statt selbst über ihr Leben oder einen Teil ihres Lebens zu entscheiden. Ich finde es eine ganz, ganz wichtige Geschichte über alle Professionen hinweg, was dann ja nicht zur Ablehnung der eigenen Person oder sowas führt, sondern einfach zur Ablehnung der Therapiemöglichkeit, aber eben auch mit der Möglichkeit zu sagen, und wenn Sie Bedarf haben, dürfen Sie auch sehr gerne zu mir kommen wieder.
Ja,
Das finde ich, glaube
absolut.
ich, am empowerndsten, wo man die Leute dann am ehesten nochmal bekommt. Und du hattest schon gesagt, ich finde es auch toll, dass du angesprochen hast, die Angehörigen vielleicht nochmal selber zu sich zu bitten, um dann eventuell auch entlastende Situationen mit ihnen zu besprechen. Eben vielleicht gerade, du hattest das Heimlichmanöver angesprochen, vielleicht das mit ihnen zu trainieren, wenn ihnen das Angst nimmt. Oder bestimmte, es wäre jetzt wieder aus der Ergo-Perspektive, bestimmte Strategien zu entwickeln, was mache ich, wenn ich Angst habe und wie gehe ich mit meiner Angst um und kann ich vielleicht einen Psychologen finden, der mich da begleitet, um damit umzugehen, aber nicht bevormundend zu sein. Und das ist
Ja.
ja auch was ganz, ganz Wichtiges in dieser Rolle, wo ja oftmals auch Rollenverhältnisse zum Beispiel innerhalb eines Ehepaars getauscht werden und man da natürlich auch sehr aufpassen muss. Ja, genau.
Ja, absolut, absolut. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass so eine Dysphagie sich wirklich sehr auf die Lebensqualität sowohl der Betroffenen auswirken kann, als auch der Angehörigen. Also das ist, kann schon wirklich sehr belastend sein und auch einfach generell das Leben sehr verändern und die Qualität eben stark beeinträchtigen. Und insofern finde ich es schon auch wichtig, wenn man die Zeit und die Möglichkeiten hat, den Angehörigen auch irgendwie den Raum zu geben und sei es einfach nur zuzuhören. Einfach, weil das ja wirklich auch was ist, wo wenig Wissen in der Gesellschaft vorhanden ist, sodass es auch hier hilfreich sein kann, einfach jemanden zu haben, okay, der davon was versteht, was eigentlich beim Schlucken passiert oder was eben auch schiefgehen kann und hier ja, das auch ernst zu nehmen.
Dürft ihr das auch von der Verordnung her? Das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt gar nicht so drauf gestellt habe. Weißt du das noch, ob ihr das von der Verordnung her dürft? Ich bin mir da jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Wir dürfen es tatsächlich, Angehörige oder Beratung von Bezugspersonen. Könnt ihr mir vorstellen, dass es bei euch ähnlich ist?
Meine Zeit in der Praxis war relativ kurz und ist schon eine Weile her. Ich habe vor allem dann in der Klinik
Ja,
gearbeitet.
klar.
Und da, genau, da kommt es natürlich einfach darauf an, wie man selbst die Prioritäten setzt. Und
Klar.
ist aber natürlich ein ganz anderes Setting. Insofern, da bin ich leider nicht so mit
Alles
vertraut.
klar. Danke dir. Du hast mir meine nächste Frage schon teilweise ein bisschen beantwortet. Gibt es denn, aber ich möchte gerne trotzdem noch mal drauf eingehen, weil ich das auch immer wieder im eigenen Setting als Ergotherapeutin merke, wo dann eben zum Beispiel kein Logopäde greifbar ist, aber sich die Angehörigen trotzdem irgendwelche konkreten Tipps wünschen und man jetzt irgendwie alleine dasteht. Nicht, dass ich als Ergo Schluckbeschwerden behandeln wollen würde, aber gar nicht. Aber wenn da gar kein Logo auf dem Weg ist, was würdest du denn für konkrete Tipps an Angehörige noch mal rangeben, die man, wo man sowas unterstützen könnte, bis dann der Logo zum Beispiel irgendwann auch die Kapazität hat.
Oh, ganz schwierige Frage, ja.
Ist
Und es
gemein,
ist,
gell, irgendwie.
ja, aber es ist leider tatsächlich die Realität.
Ja.
Also es ist ja gar nicht, ja, das ist ja so das Problem und die Herausforderung, ne? Also ich glaube, prinzipiell ist es wichtig, dass, ja, wenn wirklich Schluckprobleme vorliegen, dass es eben eine spezifische, gezielte Therapie gibt. Und ich glaube, das ist immer noch halt herausfordernd. Okay, wie sieht denn eine Therapie für Dysphagien bei Menschen mit Parkinson-Krankheit tatsächlich aus? Wie ist sie spezifisch? Wie sollten wir sie am besten umsetzen? Und letztendlich kann sich auch diese Dysphagie individuell eben unterschiedlich zeigen. Insofern ist es, glaube ich, schwierig, so allgemeine Empfehlungen zu geben. Wahrscheinlich würde ich am ehesten fragen, in welchen Situationen werden denn Schwierigkeiten wahrgenommen? Was ist denn, gibt es bestimmte Konsistenzen, die zum Beispiel schwierig sind zu kauen, zu schlucken? Häufig fängt es schon eher so an wie mit irgendwie zäheres Fleisch, dass das schwierig ist zum Kauen und dann auch runterzuschlucken, dass sich daran eher verschluckt wird oder so krümelige Konsistenzen, krümelige trockene Konsistenzen oder auch Mischkonsistenzen, also wo dann irgendwie was Festes und Flüssiges zum Beispiel ist. Also jetzt irgendwie Müsli, wo dann Haferflocken und noch am besten Nüsse und sowas und dann die Milch, die dann zum Beispiel schon aus dem Mund in den Hals runterfließt, während noch gekaut wird. Aber das kann natürlich letztendlich individuell unterschiedlich sein. Aber dass, wenn sowas bekannt ist, dass man das vielleicht eher erstmal lässt oder dass man Sachen wirklich klein schneidet, damit die, wenn das Kauen zum Beispiel auch herausfordernd ist, dass da nicht mehr ganz so viel gekaut werden muss und nicht mehr so große Stücke sind, an denen man sich potenziell dann wirklich verschlucken kann. So grundlegend würde ich auf jeden Fall Dual-Task-Aufgaben auch versuchen zu vermeiden. Also wenn gegessen wird, wirklich nur essen und am besten nicht noch das Radio laufen lassen, nicht noch den Fernseher laufen lassen. Ich schätze mal, das ist bei euch auch so ein gängiger Tipp, wenn man so eine Sache macht, vielleicht nicht alles auf einmal zu machen. Und vielleicht auch eher ruhigere Umgebungen, halt ja, Ablenkung versuchen zu vermeiden und was ich immer schwierig finde, ist zu sagen, ja, vielleicht beim Essen nicht sprechen, weil irgendwie ist es ja schon was Geselliges und das ist ja auch ein großer Teil der Lebensqualität, dass wir irgendwie gemeinsam essen und natürlich möchte man sich auch unterhalten beim Essen, kann aber eben dann auch wieder schwierig sein, wenn dann ja noch Reste im Mund sind, dann wird gesprochen, dann rutscht vielleicht doch noch was unbemerkt irgendwie weiter runter in den Hals und dann wird sich verschluckt. Also wenn das geht, vielleicht das auch noch irgendwie versuchen, so ein bisschen zu reduzieren oder wenn dann halt nur eine Frage zu stellen, wenn jemand gerade nicht den Mund komplett voll hat.
Ich finde das aber schöne Tipps, weil die sind so einfach und man denkt sich irgendwie, ja klar, ist logisch. Ich kann mir aber vorstellen, unter diesem Druck, den man da manchmal steht und denkt, ah, okay, da ist irgendwas, oh Gott, was kann ich jetzt tun oder so, dass man da mit einfachen Dingen einfach schon mal, ne, und da geht es ja auch wieder um Angehörigenschulung, dass man die schult,
Ja.
ne? Dann ist das
Ja.
Abendessen Ritual, dass man das immer bei der Tagesschau oder sowas guckt, dieses Ritual dann zu verändern aufgrund dessen, dass Schluckbeschwerden bestehen, kann ja auch schon Eingriff sein in die Lebensqualität,
Ja.
dass man ja dann auch bedenken muss und was durchaus in die Aufgabenfelder von Ergotherapeutinnen natürlich fallen können.
Ja.
Wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und je mehr ich mit dir rede, liebe Julia, desto mehr denke ich, oh Gott, was ist eigentlich, das ist so klar, dass bei Parkinson Logo, Ergo, Physio alle irgendwie ganz, ganz eng zusammenarbeiten müssen. Aber in der Realität sieht es leider oft anders aus. Wie hast du denn mit Ergotherapeutinnen und Physiotherapeutinnen zusammengearbeitet? Du hattest ja auch erzählt, dass du in der Klinik gearbeitet hast. Und was würdest du heute machen, um gemeinsam Schluck- und Essprobleme ganzheitlich zu behandeln?
Ja, als ich so die Frage vorab auch gesehen habe, dachte ich auch, boah, da hätte ich auch einiges, glaube ich, anders gemacht. Jetzt zurückblickend in meiner Zeit in der Klinik, wenn man so mal drüber nachdenkt.
Wer nicht, wenn ein paar Berufsjahre drauf sind? Wer
Ja.
nicht?
Also ich glaube, ja, aus meiner Erfahrung her haben wir auf jeden Fall viel zu wenig zusammengearbeitet, mehr so nebenher als wirklich gemeinsam mit einem Patient und einer Patientin. Was natürlich schon mal für uns total viel wert ist, ist, wenn die PatientInnen ja in einem richtig schönen Sitzbett sind. Also wenn sie jetzt im Bett sind in der Klinik. Da gibt es ja auch die verschiedensten Arten von Sitzbett, die gemacht werden. Und häufig ist das ja mit der Haltung bei Menschen mit Parkinson-Krankheit schon auch herausfordernd. Und wenn die dann bestmöglich irgendwie gestützt sind und die bestmöglich aufrechte Haltung, die dann halt an diesem Tag irgendwie machbar ist, haben, dann ist das schon mal viel wert für die Nahrungsaufnahme. Und sie halt nicht irgendwie im Bett hängen und eigentlich auch Kreuzschmerzen haben, weil es alles unbequem ist. Das i-Tüpfelchen ist natürlich, wenn sie dann irgendwie sogar vielleicht aus dem Bett rausgeholt worden sind und am Tisch sitzen, auf dem Stuhl sitzen, falls sie das nicht selbstständig mehr können. Und da sind natürlich Physios und Ergos auch für uns total wichtig, weil wir das ja in der Regel nicht alleine können oder auch nicht machen. Das ist natürlich dann ja wichtig, dass wir da jemanden haben, der uns da auch hilft oder das sogar vielleicht vor unserer Therapie schon macht. Wenn wir jetzt so an die Zusammenarbeit denken, finde ich oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vor allem auch ihr Ergotherapeutin uns gerade in der präoralen Phase sehr gut unterstützen könntet. Also alles, ja, was so von der Hand bis zum Mund irgendwie seinen Weg finden muss. Und das kann ja unterschiedlichste Herausforderungen sein. Also sei es der Tremor und das Trinken ist total schwierig, weil das ganze Glas einfach so zittert und auch immer wieder Wasser überschwappt. Oder das Suppe essen, weil das nicht funktioniert mit dem Löffel. Oder was klein schneiden, weil das nicht ordentlich funktioniert mit der Feinmotorik, mit dem Besteck zu arbeiten. Und ich glaube, da gibt es ja eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten, wie wir fantastisch zusammenarbeiten könnten. Ich glaube, ja, wenn ich so auf meine Ausbildung zurückschaue, habe ich das Gefühl, dass ja, hätte ich mehr dazu vielleicht schon direkt in der Ausbildung auch gelernt, was eigentlich Ergotherapeutinnen machen. Ich glaube, bei den Physiotherapeutinnen kann man sich das manchmal noch ein bisschen besser vorstellen. Aber bei den Ergos ist, ja, finde ich so aus der anderen Perspektive häufig noch so ein paar mehr Fragezeichen da. Und ich glaube generell, wenn es da auch mehr ja, Aufklärung oder Informationen gäbe und auch generell schon früh in der Ausbildung, im Studium darauf Wert gelegt werden würde, wie kann man denn tatsächlich gut interdisziplinär zusammenarbeiten und wie kann man sich auch wirklich gegenseitig unterstützen? Wie können wir denn voneinander profitieren und wie können wir beide unsere Therapien noch effektiver machen? Ja, das wär schön.
Ja, statt nebeneinander her und gar nicht aufbauend. Also da sagst du was
Ja,
ganz
ja.
Wichtiges. Als ich den Master angefangen habe in Hildesheim an der HAWK, das ist ja auch ein interdisziplinärer Studiengang und mit Logos, Physios und Ergos. Und wir sind relativ ausgewogen von der Personenstärke der jeweiligen Fachdisziplin. Und da haben wir uns erstmal hinsetzen sollen und sagen, okay, jetzt klären wir mal, was eigentlich wer macht. Und am Anfang dachten wir, naja, ich weiß ja, was Logos machen, ich weiß ja, was Ergos machen, ich weiß ja, was Physios. Und im Gespräch kam dann eigentlich raus, dass wir gar, also man, ne, man weiß es so in etwa und ja, aber das war so spannend, sich auch nochmal mit auseinanderzusetzen, mit welchen Schwerpunkten sich die Kolleginnen auseinandersetzen, egal in welcher Fachdisziplin, und dann auch Möglichkeiten zu erkennen für bestimmte Beschwerdebilder, wo man dachte, boah, das machst du, wow, cool, ja toll, da könnte ich ja voll drauf aufsetzen, das ist, kommt viel zu kurz und wäre so wichtig, um die Effektstärke von den Therapien noch zu potenzieren. Ja.
Ja, absolut. Ja, bei mir im Bachelor waren wir vor allem Physios, Logos und von der Pflege. Die Ergos haben definitiv gefehlt.
Ja. Das nehme ich mal als großes Kompliment mit an die
Ja.
Community. Habt ihr es gehört, liebe Zuhörende? Genau. Siehst du denn sonst noch irgendwo Potenzial für bessere Vernetzung zwischen Logo und Ergo? Und wo würdest du wünschen, dass noch mehr drauf geachtet wird? Das haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen besprochen. Vielleicht gibt es noch einen i-Tüpfelchen-Punkt, den du noch ergänzen möchtest.
Ja, ich glaube, so dieses früh anfangen, sich auszutauschen. Aber in der Praxis kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch noch mal schwieriger ist, wenn man jetzt nicht irgendwie in der Praxis ist, wo die Ergos und Physios direkt mit dabei sind oder nebendran sind. In der Klinik ist es theoretisch zumindest, glaube ich, deutlich einfacher. Aber auch da habe ich ja selbst dann gemerkt, auch ja, man verbringt vielleicht die Mittagspause zusammen, aber das heißt noch nicht, dass man zusammen auch tatsächlich irgendwie am Patientenbett arbeitet. Ja, wahrscheinlich so von allen Seiten auch mehr Initiative ergreifen, dass wir aufeinander zugehen und wenn wir nicht wissen, was die anderen machen, tatsächlich auch gezielt nachfragen und ja, keine Angst davor haben, irgendwie zu sagen, sag mal, was machst du eigentlich mit Patient XY, was sind da im Moment deine Bereiche, und ich mache das und das und gibt es vielleicht irgendwas, wie wir hier zusammenarbeiten können oder wie wir das Ganze noch besser gestalten können?
Ja, das finde ich schön. Wir haben gemerkt, es gibt ganz viele Punkte, wo man da ansetzen kann, sei es schon im Studium oder in der Ausbildung, wo man mehr voneinander weiß, sei es, dass vielleicht irgendwann hoffentlich mal auch von den Krankenkassen erkannt wird, dass genau hier gute Therapie gefördert werden würde und sie die Austauschzeit quasi bezahlen würden. Das fände ich schon eine
Ja.
coole Sache.
Das
Und dann
ist ja
natürlich
auch immer
auch,
noch die Herausforderung, ja.
genau, und dann natürlich auch den Mut von einem jeden Einzelnen, dass er auf die KollegInnen der anderen Fachdisziplinen zugeht und vielleicht den ein oder anderen Therapiestammtisch nutzt oder eben auch tatsächlich im Ort mal anruft: Hey, wer bist du, was machst du und wo können wir zusammenarbeiten?
Ja. Aber ich bin mir sicher, dass das auch nicht in jeder Klinik unbedingt so ist, wie das jetzt vielleicht in meiner Erfahrung war. Ich kann mir gut vorstellen, dass da viele auch schon deutlich besser zusammenarbeiten und besser Bescheid wissen, was eigentlich die anderen so treiben in ihrer Arbeitszeit.
Ja, und das sind ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. In dem Sinne,
Ja.
vielleicht hat sich da ja auch ein bisschen was verändert. Das stimmt. Liebe Julia, wir kommen zur letzten Frage. Wer oder was hat dich denn auf deinem bisherigen Weg inspiriert und inspiriert dich vielleicht immer noch bei deinen Tätigkeiten?
Ja, ich glaube, das sind, also so grundlegend finde ich sehr inspirierend Frauen in der Wissenschaft und im akademischen Bereich. Und es gibt da ein paar, die mich sehr früh schon begleitet oder inspiriert haben. Es fing eigentlich an während der Ausbildung, wo ich ein Praktikum gemacht habe, in einem Schlucklabor in Neuseeland. Und da bin ich, glaube ich, auch so auf den Dysphagiezug aufgesprungen. Und danach kam noch ja, zwei, drei weitere, was ich einfach total beeindruckend finde. Und ich glaube, wir können ja generell in den Therapieberufen noch viel bewegen und finde das sehr motivierend und inspirierend zu sehen, was andere Frauen schon so geschafft haben. Und ja, finde das schön, wenn man selbst auch seinen kleinen Beitrag irgendwie dazu leisten kann.
Schöne Worte zum Schluss. Vielen lieben Dank, Julia, dass du da warst, dass du unser Gast warst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch eine Frage habt, dann schickt die uns gerne an info@performance-skills.de. Und sonst, wenn ihr sonst noch einen Themenvorschlag habt, natürlich auch. Nächstes Mal definitiv wieder mit Robert. Und dann sage ich Tschüss und passt auf euch auf.
Tschüss und vielen Dank für die Einladung.
Performance Skills, der Podcast.